Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir beschäftigen uns in dieser Stunde intensiv mit Musik in der Religion und auch mit Religion in der Musik. Ich spreche jetzt mit Uti Hoffe. Das ist ein Dirigent. Er ist seit 10 Jahren Vorsitzender der Synagogengemeinde in Potsdam und seit 20 Jahren ist er künstlerischer Leiter der Musik an der Potsdamer Erlöserkirche. Guten Tag, Herr Hoffe.
Guten Tag.
Musik kann Herzen öffnen, kann Seelen erheben. Aber zentral ist in der Religion ja immer die Verkündigung des Wortes. Wie viel Platz braucht Musik in einem Gottesdienst, egal in welcher Religion?
Das ist sicherlich unterschiedlich, aber in der ursprünglichen Form glaube ich, dass Wort und Musik, sogar Tanz dazu, ja ein integraler Bestandteil der Rituelle der Urmenschen waren. Diese Teilung kam, glaube ich, ein paar tausend Jahre später. Mit der Entwicklung, auch mit der Entwicklung der Religionen.
Tanz im religiösen Kontext ist relativ selten. Mir fallen die Sufis vielleicht noch ein im Islam, aber sonst wird eher gesungen.
Ja, aber ich sag mal, im Urwald um den Lagerfeuer haben die Menschen sich versammelt und sie haben auch ihre Ängste, ihre moralischen Erwartungen, ihre Wertstellung, alles verbunden mit Wort, Gesang, Bewegung. Das war ihre religiöse und soziales Leben alles in eins. Danach kam die Entwicklung der Religionen, also insbesondere die monotheistische Religionen, mit der Zentralisierung der Ritus, Zentralisierung der Glaubenbekenntnisse. Und da fing an schon diese Spaltung.
Mhm. Musik, vor allen Dingen gemeinsamer Gesang, vielleicht auch gemeinsamer Tanz, das wirkt ja. Aber warum und wie wirkt das auf uns Menschen?
Gut, ich denke, alle, die ihre religiöse und Wertstellung verbreiten wollten, waren absolut bewusst, dass mit Kunst öffnet man Menschen auf eine ganz andere Weise und Musik auf jeden Fall. Und deswegen haben sie von vornherein die Inhalte auch musikalisch gebunden. Menschen merken sich auch bestimmte Texte viel besser, wenn sie sie mit einem musikalischen Inhalt versehen. Wie viele Menschen können aus dem Stand einfach ein Gedicht ihnen vortragen, aber wie viele Menschen können mehrere Schlager hintereinander wegsingen? Da sehen sie, dass Musik belebt.
Das ist was Sinnliches.
Ja, natürlich.
Ich bin als Katholik ja mit sehr viel Sinnlichkeit im katholischen Ritus aufgewachsen. Da gibt es die Orgel, da gibt es den Gesang, das Gloria, Agnus Dei, Weihrauch kommt noch dazu, Glocken. Und dann gibt es das neue Lied mit Querflöte und Gitarre. Das ist ja nicht in allen Konfessionen, nicht in allen Religionen so. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Wer ist denn besonders musisch, offen und wer hält sich eher zurück?
Also ich denke, alle Kulturen haben starke Rolle für Musik. Die Frage ist, ob in religiösen Abläufe oder rituelle Abläufe. Im Judentum hat zum Beispiel das Instrumentalspiel als Arbeit richten gesehen und deswegen ist das in sabbatikale Form nicht vorhanden. Das heißt, in der Synagoge zum Beispiel fehlt jede Begleitung in der orthodoxen Ritus. Mit den Jahren hat sich der Vorbeterrolle entwickelt, sodass der Vorbeter vor allem singt. Aber die Gemeindemitglieder singen auch dazu. In der evangelischen Kirche, in der Kirche generell, aber in der evangelischen Kirche heute spielt Musik eine zentrale Rolle. Das ist wie ein roter Faden durch den ganzen Gottesdienst. Und das ist meiner Meinung nach auch eine große Bedeutung für die Beliebtheit dieses Gottesdienstform, dass die Menschen sich beteiligen, selber aktiv durchsingen.
Jetzt haben wir ja vor wenigen Minuten über Orgeln in Synagogen, nicht in orthodoxen, sondern in Reformsynagogen berichtet. Der Einbau von Orgeln, war das eine Öffnung für die mehrheitschristliche Gesellschaft oder eine Art Anpassung, Unterwerfung?
In Deutschland auf jeden Fall. Das blieb nicht nur bei der Orgel, sondern man hat auch christliche Kompositionen oder weltliche Kompositionen von europäischen Komponisten genommen und die mit hebräischen Texten versehen, um eben in der Synagoge, Reformsynagoge in Deutschland, ähnliche Riten, Ritualen zu haben, wie der Nachbar hat. Aber es gab auch Orgeln in Osteuropa, auch bei orthodoxen Synagogen. Die wurden aber eben nicht sabbatikal benutzt. Sie wurden unter der Woche verwendet für anderen Sachen, Hochzeiten, Bar Mitzvahs und so weiter. Aber klar, in Deutschland war das explizite Wunsch der assimilierten Juden, sich zu assimilieren.
Machen wir mal den Fokus etwas größer auf, verlassen wir die Kirche und die Synagoge und gehen wir die Popmusik. Da gibt es auch solche Beispiele, da steht manchmal sogar was an der Spitze der Charts.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
kennt wahrscheinlich jeder von Leonard Cohen, aber wenn wir ehrlich sind, ist das ja kein frommes Lied, sondern da geht es um eine Beziehungskiste, aber eben mit so einem spirituellen Gesangsanteil. Was ist denn das?
Ja, das haben Sie richtig gesagt, spirituell und kein religiös. Das hat mit Religion nichts zu tun, das ist aber eine spirituelle. Er greift natürlich auf eine Vorlage, der vielen Menschen bekannt ist, David und seine Harfe, David und seine verbotene Beziehung zu Bathsheba. Und das ist eine sehr pikante Geschichte aus der Bibel. Und darauf baut er auch seine Liebe, seine vielleicht verbotene oder ungelungene Liebe. Und er hört das natürlich mit dem Schlagerwort Halleluja. Naja, mit Halleluja hast du schon das Publikum irgendwie bei dir.
Darf der das? Ist das gut oder ist das schlecht?
Man darf alles, ja. Halleluja heißt nichts anderes als Lobe Gott. Und wenn er weiß, warum er das in seinem Lied einbaut, dann ist okay.
Jetzt sind ja in den Kirchen immer weniger, die Gott loben. Die Gläubigen werden weniger in Deutschland. Aber die Kirche an sich bleibt natürlich. Viele Kirchen öffnen sich, werden zu Veranstaltungs-, auch zu Konzerträumen oder Sälen. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung? Ausdrücklich als künstlerischer Leiter der Musik an der Erlöserkirche Potsdam.
Natürlich verliert man in Anführungsstriche seine Gläubigen, aber das hat eben damit zu tun, dass der Staat generell das christliche Moral oder das jüdische und das jüdische christliche Moral angenommen hat. Allein in der deutschen Verfassung sind viele Moralgüter dort verankert, sodass viele Leute haben es nicht nötig, sich so stark zu bekennen oder engagieren für religiöses Leben, weil sie eben nicht von der Grundidee eines Schöpfers motiviert sind. Und in der Tat war das auch eine Diskussion auch bei uns in Potsdam, ob in der Kirche auch Musik stattfinden soll. Deswegen haben wir zum Beispiel in unserem Verein, der ein Trägerverein ist, Musik an der Erlöserkirche und nicht Kirchenmusik. Es gibt Kirchenmusik und es gibt Musik in der Kirche. Und ich denke, und mittlerweile denke ich, da bekennt sich auch die evangelische Kirche dazu, sind die Kirchen auch Kulturorte. Und das ist auch im Sinne der Kirche sicherlich, dass Menschen, die auch kein Gläubiger sind, in die Kirche kommen, ihre Hemmschwelle überwinden, einmal erstmal kommen für eine Kulturveranstaltung und dann vielleicht mal auch noch andere Ideen oder Bedürfnisse entwickeln. Also im Sinne der Verkündigungsarbeit soll die Kirche sich natürlich als Kulturort öffnen.
Musik in Gotteshäusern, die Wirkung auf Gläubige und auch auf die, die nicht mehr glauben können oder noch nicht. Ich sprach mit Udi Hoffe, er ist Dirigent, Vorsitzender der Synagogengemeinde in Potsdam, künstlerischer Leiter der Musik an der Erlöserkirche Potsdam. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.